Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge der PING-Podcast-Reihe Follow Rechtsstaat. Heute hat Stefan Brink frei und ich bin hier ohne seine bewährte Begleitung. Wir reden heute einmal wieder über eine Frage, die auch eine Frage des Rechtsstaats ist, die mir besonders am Herzen liegt, nämlich über die Anwaltschaft, eine tragende Säule des Rechtsstaats, und über die über Vielfalt, Sichtbarkeit und Herkunft in unserem wunderbaren Beruf. Und zu diesem Thema begrüße ich heute ganz herzlich Schönen Ismirli in Hamburg. Grüße dich, Schönen.
Hallo Nico, danke für die Einladung.
Schönen, ich darf dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Du bist ja etwas für mich Exotisches, Fachanwältin für Verkehrsrecht. Davon verstehe ich nicht so viel, fahre nicht einmal Auto. In einer Zweierkanzlei in Hamburg, Dwars und Ismirli, dort, also eine der beiden Namensgeberinnen. Wie kommt man dazu, Verkehrsrecht zu machen?
Das ist tatsächlich relativ schnell entstanden. Ich wollte eigentlich immer im Verbraucherrecht tätig sein. Und als ich mich dann gefragt habe, womit könnte ich Spaß haben, ist es dann irgendwie das Verkehrsrecht geworden. Das ist ganz schmerzlos und ganz kurz und knapp erklärt.
Und das machst du auch nicht erst seit gestern schon, sondern schon eine ganze Weile lang.
Genau, also ausschließlich im Verkehrsrecht tätig bin ich jetzt seit 2012. Ich habe angefangen im Wettbewerbsrecht und Lebensmittelrecht, habe dann festgestellt, das ist nichts für mich. Und als ich mich dann mit meinem jetzt Sozius zusammengetan habe, war dann ziemlich schnell klar, das geht ins Verkehrsrecht. Und jetzt seit 2017 auch als Fachanwältin. Und das mache ich auch wirklich nur noch ausschließlich. Das ist so mein Bereich geworden.
Wir beide kennen uns über das Ehrenamt, über den Deutschen Anwaltverein. Du bist im Forum Junge Anwaltschaft aktiv, dort Regionalbeauftragte für Hamburg. Du bist auch im Vorstand des Hamburger Anwaltvereins tätig und bist Mitglied im Ausschuss Gender und Diversity des DAV. Und bei Diversity, da sind wir bei Herkunft, bei Sichtbarkeit, bei Vielfalt der Anwaltschaft. Warum braucht eigentlich der DAV einen Diversity-Ausschuss?
Weil das letztendlich immer noch ein Thema ist, was auch innerhalb des DAVs einfach einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf. Es ist leider so, dass tatsächlich die Vielfalt in der Anwaltschaft in den juristischen Gremien nicht sichtbar ist. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mich dann vor ein paar Jahren dazu entschlossen habe, aktiv in diesen Ehrenämtern tätig zu werden, weil mich das gestört hat, weil ich einfach aus der Praxis heraus erkannt habe, es gibt sehr viel unterschiedliche Anwältinnen und Anwälte, ob es jetzt die Herkunft, das Aussehen, die Tätigkeit oder ist. Aber die waren irgendwie nie vertreten. Und deswegen habe ich dann für mich beschlossen, sich immer nur darüber aufzuregen, dass da keiner ist, kann es halt nicht sein. Also muss man irgendwann dann doch mal bei sich selbst anfangen. Und so bin ich dann halt nach und nach in die Ehrenämter gekommen. Und da bin ich immer noch und freue mich auch darüber. Und vor allem auch darüber, dass es doch, auch wenn es ein langsamer Prozess ist, aber doch immer mehr wird.
Ja, es gibt ja keine Statistiken darüber, wie hoch der Anteil, fängt schon an den Universitäten an. Wir wissen nicht genau, wie hoch der Anteil der Jurastudentinnen und Jurastudenten ist, die migrantische Wurzeln haben. Und wir wissen es dann auch in den Berufen nicht, weil es wird nirgendwo in irgendeiner Weise erhoben oder erfasst. Aber man muss eigentlich nur mal in den großstädtischen Hörsaal einer juristischen Fakultät gehen. Dann sieht man, dass der Anteil doch sehr beträchtlich dort ist. Woran liegt denn das aus deiner Sicht, dass jetzt im Jahre 2024, also doch auch schon, das ist ja ein Zustand, den wir schon lange haben, dass es doch viele gibt, dass es immer noch an der Sichtbarkeit so, sagen wir mal, wenn man mal die Frage stellt, wen kennt man denn eigentlich so in der Anwaltschaft? Da fallen einem dann doch gar nicht mehr so viele ein, die dann auch tatsächlich den Migrationshintergrund haben. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Naja, letztendlich ist das, glaube ich, so, dass sich einzelne Bubbles, nennen wir die mal so, entwickelt haben, wo die jeweiligen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel, wenn wir jetzt die Gruppe nehmen wollen, unter sich bleiben, weil sie sich von den großen Gremien in dem Fall dann halt nicht abgeholt fühlen und auch nicht sich damit nicht identifizieren können. Ob es jetzt quasi die Interessen sind, die Themen sind, die da behandelt werden. Das ändert sich gerade, finde ich. Gerade jetzt so im Laufe der letzten Monate, wie sich das Ganze gesellschaftspolitisch grundsätzlich in Deutschland verändert hat. Ich finde, das merkt man halt auch in der Anwaltschaft. Ich finde das zum Beispiel schön, dass wir heute uns über dieses Thema unterhalten können, um das mal so als Beispiel zu nehmen. Ich habe mich 2015 an ein großes juristisches Gremium gewandt, genau mit diesem Thema, und habe damals angeregt, man möge doch mal irgendwie für diese Sichtbarkeit sorgen, dass es halt unterschiedlicher Couleur Anwältinnen und Anwälte gibt, aber alle halt unter unterschiedlichen Bedingungen arbeiten. Wir haben zwar alle die gleiche Ausbildung, aber wir kämpfen nicht quasi auf dem gleichen Feld alle. Die Resonanz oder die Reaktion darauf war, nee, das erscheint mir als ein Einzelfall, das kann ich nicht bestätigen, das wollen wir nicht weiterverfolgen. Das war 2015 und jetzt haben wir 9 Jahre später und heute haben wir gar keine Schwierigkeiten mehr, uns an dieses Thema zu wenden und das tatsächlich mal aufzugreifen und auch in den verschiedenen juristischen Vereinen sieht man das ja auch immer wieder, dass das jetzt endlich mal angekommen ist, dass wir da auch mal für Sichtbarkeit sorgen müssen. Und ich glaube, dass genau dieser Wandel, dass man sich diesen Themen endlich mal widmet, dazu führen wird, dass sich irgendwann dann halt auch andere mit anderen Geschichten irgendwann auch von diesen Gremien abgeholt fühlen und dann auch bereit sind, sich da einzubringen. Und ich bin der Meinung, dass das auch nur so funktioniert.
Wenn man sich umschaut, auch in Berlin, in Hamburg wird das nicht anders sein, dann fällt einem auf, dass jedenfalls in, sagen wir mal, Gegenden der Stadt, und ich nehme jetzt mal bewusst das Beispiel Charlottenburg in Berlin, da stößt man dann, geht man dann eine S-Bahn-Station hoch und dann findet man auf einmal Werbung in kyrillischer Sprache für Kolleginnen und Kollegen, die einen osteuropäischen Hintergrund haben, wo man dann denkt, Mensch, also warum bleiben die denn eigentlich so unter sich? Analoges gibt es, ist natürlich zu beobachten, auch in der arabischen und türkischen stämmigen Community. Warum ist das so?
Also ich selber bin ja auch türkischstämmig und ich habe in den Anfangsjahren meiner selbstständigen Tätigkeit ganz bewusst immer gesagt, ich möchte das nicht. Also ich habe damals gesagt, ich möchte halt nicht als die Kategorie Anwältin wahrgenommen werden, die automatisch nur für türkische Mandantinnen und Mandanten zuständig ist. Das habe ich so 1-2 Jahre gemacht, bis mich irgendwann mal ein Kollege gefragt hat, um es mal ganz salopp zu formulieren, wie doof bist du eigentlich, dass du dir diesen Markt entgehen lässt? Weil letztendlich, du musst ja auch von irgendwas leben. Du bist zweisprachig. Du hast ein anderes Verständnis für diese Kultur. Das heißt, du gehst auch im Zweifel anders ran an diese Menschen und behandelst sie halt auch anders. Warum lehnst du das denn kategorisch ab? Und das hat mich so zum Nachdenken gebracht, dass ich das schlagartig geändert habe und selbstverständlich, ich persönlich habe jetzt meine Werbemaßnahmen, sage ich mal, nicht danach ausgerichtet, nur türkischstämmige Mandantinnen und Mandanten zu akquirieren. Aber ich merke gerade im Laufe der letzten Jahre, dass der Anteil meiner türkischstämmigen Mandantinnen und Mandanten zugenommen hat. Und das liegt einfach an einer emotional nicht erklärbaren Verbundenheit, die aufgrund des Namens und aufgrund des Aussehens entsteht. Mandantinnen und Mandanten, ich komme aus Hamburg, also auch einer Großstadt, wo wir keinen unbeachtlichen Anteil an Anwältinnen und Anwälten haben. Aber Mandanten und Mandantinnen fühlen sich letztendlich, glaube ich, gerade in diesem Verbraucherbereich, dann doch von Anwältinnen und Anwälten ernster genommen, wenn die auch auf der persönlichen Ebene zu einem passen. Und da sind das dann natürlich häufig diejenigen, die den gleichen kulturellen Background haben.
Also eine ja ganz leicht zu verstehende Erklärung dafür. Was es noch nicht ganz erklärt ist, warum dann die Anwältinnen und Anwälte, jedenfalls hat man immer den Eindruck, so wenig in der Anwaltschaft insgesamt dann auch in Erscheinung treten, nicht? Als ob sie dann da auch in ihren Nischen wiederum bleiben. Also man sieht sie also unterrepräsentiert nach meiner Beobachtung auf Tagungen, die, wie ich sie kenne, auf dem Deutschen Anwaltstag und so jetzt rede ich nicht nur von Anwaltsvereinen, in Anwaltsorganisationen insgesamt. Woran liegt das, Nacht? Was meinst du?
Ich habe dieses Gespräch schon mit einigen Kolleginnen und Kollegen geführt, die ganz bewusst sich dagegen entscheiden, zu Fortbildungsveranstaltungen oder sowas zu gehen, genau aus dem Grunde. Und die erklären, die sagen, was soll ich denn da? Ich habe mit diesen Kolleginnen und Kollegen nichts gemein. Ich habe keinerlei Gesprächsthemen mit denen. Und ich empfinde das als krampfhaft, anstrengend. Und da möchte ich meine Freizeit dann mit anderen Themen verbringen. Und das sind so die Erklärungen, die mir da immer entgegengebracht werden. Also ich merke das auch, also das kann ich nur bestätigen. Ich meine, ich bin im Verkehrsrecht tätig. Das heißt, das ist sowieso schon eine sehr männerlastige Branche. Und in den Anfangsjahren, als ich auf den ersten Fortbildungen war und ich mich umgesehen habe, konnte ich, glaube ich, die Frauen an einer Hand abzählen. So, das fing erstmal damit an. Dann ging der nächste Blick und dann dachte ich, wer von denen könnte denn hier irgendwie, ich sag mal, ausländischen Background haben? Ich habe mich allein gefühlt. Also ich war gefühlt die einzig Dunkelhaarige da. Und das, also man ist so irgendwie plötzlich so eine Exotin und fällt auf. Und dieses Auffallen mag nicht jeder. Und das kann ich nachvollziehen. Das ändert sich. Aber es ist unglaublich langsam. Diese Veränderung, die wird noch Jahre dauern.
Wie ist es so du sprichst jetzt gerade von so Tagungen, ja, Fortbildungen. Dazu gehört ja auch immer, dass man sich dann, also irgendwo das Networking und dass man vielleicht noch ein Abendessen miteinander nimmt und dergleichen. Wie deutsch sind diese Zusammenkünfte?
Das kann jeder für sich selber beantworten. Das kann man ganz schwer, das kannst du nicht über einen Kamm scheren, ne, am Ende des Tages. Jeder, egal aus welchem Kulturkreis, hat eine andere Vorstellung davon, wie man ein gemütliches Beisammensein zelebrieren möchte. Und bei den einen ist es das einfach nur gemeinsam nette Essen. Bei den anderen gehört dann halt auch noch was Alkoholisches dazu. Die anderen lehnen das kategorisch ab oder wollen auch nicht entsprechend damit in Berührung kommen. Oder halt die entsprechende Kleiderordnung, die ja nun mal auch in der Juristerei dann doch immer noch sehr tief verankert ist auf vielen Veranstaltungen. Ich glaube, diese jeweiligen persönlichen Herangehensweisen, etwas zu mögen oder nicht zu mögen, führt dann dazu, ob man bereit dafür ist, sich auch auf diesen Abendveranstaltungen blicken zu lassen oder nicht.
Wenn wir Juristen dann oder wir Anwältinnen und Anwälte zusammenkommen, dann nehmen wir gerne das an, was Felix Hanschmann in einer Folge hier als einen bürgerlichen Habitus bezeichnet hat. Im Prinzip treten wir in die Fußstapfen wahrscheinlich von Generationen vor uns und sind auch nach meiner Beobachtung dann gerne so ein Stück konservativer, als wir uns eigentlich empfinden, so in der ganzen Art. Also ist Felix Hanschmann wieder Zitat, es gibt dann natürlich den Wein, ja, und nicht das Bier. Und man kleidet sich auch dann so, wie man meint, dass man sich als Anwältin oder Anwalt kleiden soll. Wenn es Musik gibt, dann ist es halt auch, sind es eher bürgerliche Klänge. Das kennst du auch.
Ja.
Nicht? Ja, ne? Das beschreibt er so schön mit dem Begriff des Habitus. Was müsste man denn tun, damit sich das ändert?
Ich glaube, da musst du schon früher ansetzen. Also da fängt das tatsächlich, wenn nicht schon in der Schule, spätestens wahrscheinlich im Studium an. Wir haben einfach das Dilemma, dass nicht jedem dieses Studium tatsächlich aus rein monetären Gründen möglich ist. So. Wenn ich jetzt so zurückdenke, wie das in meinem Umfeld seinerzeit war, als ich studiert habe, ich hatte viele, nach der Schulzeit halt viele Mitschülerinnen und Mitschüler, denen das aufgrund der nicht vorhandenen Akademikerfamilien von vornherein nicht möglich war, überhaupt ein Studium in Erwägung zu ziehen. Das war seinerzeit normal, dass wenn die Familie quasi da nicht entsprechend aufgestellt ist, dass ein Studium auch gar nicht machbar ist. Wir können uns jetzt gerne darüber unterhalten, ob man dann irgendwie die BAföG-Sätze anpassen müsste oder. Das wäre eine Maßnahme. Ich kann einfach nur aus persönlichen Erfahrungen berichten. Ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie und ich weiß noch, als ich angefangen habe zu studieren, das war 2001, erstes Semester, Orientierungseinheit, erste Woche, wir sitzen da und dann wird uns plötzlich gesagt, so und ab nächster Woche habt ihr alle ein Notebook. Das waren ja so die ersten Phasen, wo man dann quasi dann an der Uni mit dem Notebook die Hausarbeiten geschrieben hat. Und wir haben uns alle in dieser Orientierungseinheit nur angeguckt und waren so, wie, was für ein Notebook? Wer soll denn jetzt ein Notebook bezahlen? Und woher soll das denn jetzt herkommen? Und das war ein Thema. Also es war wirklich ein Thema, wer sich das leisten kann, sich sowas anzuschaffen, um mitzuhalten. Man konnte, es gab ja dann noch so entsprechend in den Bibliotheken dann die Computer, an denen man, die man sich hätte mieten können, um dann da die Hausarbeiten zu schreiben. Aber will man das? Will man auffallen? Will man sich outen, dass man sich das nicht leisten kann, sich ein Notebook anzuschaffen? Das sind so diese kleinen Hürden, die man im Rahmen auch des Studiums schon nehmen muss, um sich irgendwie anzupassen, um mithalten zu können. Es sind so kleine Kämpfe, die da schon entstehen, die was mit einem machen und die entweder kann man diesen Weg mit den anderen mitgehen oder halt nicht. Und ich finde, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass nicht jeder Student und jede Studentin vor den gleichen Möglichkeiten steht und dass nicht alle auch den familiären Background haben, die das mitstemmen können und auch die Unterstützung haben. Viele, gerade mit Migrationsgeschichte, die ja doch sehr tief verwurzelt sind in ihren Familien, haben ja neben eines Studiums oder vielleicht auch schon einer Berufstätigkeit die Pflicht, die familiäre Pflicht, sich auch um ihre Familien zu kümmern. Das sind zwei riesige Baustellen, die ein junger Mensch parallel meistern muss. Das hat vielleicht jemand, der aus einer Akademikerfamilie kommt, nicht zwangsläufig, weil der sich das halt finanziell leisten kann. Der hat die Unterstützung seiner Eltern, kann sich ganz konzentriert auf so ein Studium fokussieren und kann das einfach durchziehen und kann dann auch Karriere machen. Ich sage nicht, dass die anderen das nicht auch können. Das behaupte ich nicht. Es ist nur teilweise ein holpriger Weg.
Sprich, der kommt dann zu den migrantischen Wurzeln, kommt dann auch noch hinzu das Thema soziale Herkunft, das einen unterscheidet von jedenfalls gefühlt der Mehrheit der anderen. So, das ist dann auch so, da nehme ich auch mit aus dem, was du gerade erzählst, wenn du vorhin gesagt hast, also dann heißt es da, was soll ich mit denen, die sind ganz anders und da habe ich keine gemeinsamen Themen und da fühle ich mich nicht wohl oder fühle mich nicht zugehörig. Wenn das dann Anwältinnen und Anwälte sagen, hat das oft schon eine Vorgeschichte, die bis ins Studium zurückgeht. Das heißt, man geht schon so durchs Studium, dass man sich eigentlich dann häufig nicht so richtig dazugehörig fühlt.
Korrekt, würde ich unterstreichen, ja.
Wie oft erlebst du es dann eigentlich, dass du, wir haben jetzt über Tagungen gesprochen, dass du auf deinen Namen, auf deine Herkunft angesprochen wirst und wie?
Täglich. Täglich. Also ich habe mir ja angewöhnt, meinen Namen richtig auszusprechen, also türkisch, also İzmirli. Und alleine schon, wenn ich ans Telefon gehe und es kein türkischstämmiger Mandant ist, kommt dann so, hä, mit wem spreche ich gerade? Das ist grundsätzlich die Frage. Dann sage ich meinen Namen nochmal richtig. Wieder nicht verstanden. Dann spreche ich ihn, ich sag mal, falsch aus. Dann sage ich İzmirli. Ach, Sie sind die Rechtsanwältin. Ja, ich bin die Rechtsanwältin. Ja, habe ich nicht verstanden. Ich so, ich weiß aber nicht, warum Sie mich nicht verstanden haben. Ich habe meinen Namen ja gesagt, wie er ist. Und daraus entstehen eigentlich fast täglich diese Fragen, woher denn dieser Name stammt. Das ist, also ich glaube, es vergeht tatsächlich keine Woche, wo ich das nicht erkläre.
Wie erlebt man das, wenn man dauernd diese Fragen beantworten soll?
Ist anstrengend, weil es einen immer wieder, oder es wird einem impliziert, dass man anders ist aufgrund eines anderen Namens, den nicht jeder aussprechen kann. Und das finde ich mühsam, weil ich habe mich eigentlich immer nie als etwas anderes gefühlt, bis diese Fragen halt tatsächlich im Berufsleben enorm zugenommen haben und auch diese Themen einfach enorm zugenommen haben, so dass man sich erst dann mit diesen Themen auch beschäftigt hat. Ne? So, man hinterfragt das dann plötzlich selber. Wieso werde ich dann ständig nach meiner Herkunft gefragt? Was tut das denn zur Sache? Ich frage auch manche Leute. Also ich frage dann halt auch im Gegenzug, was ändert das jetzt was für Sie, dieses Wissen? Also warum stellen Sie mir diese Frage? Werde ich jetzt plötzlich als ein anderer Mensch wahrgenommen, nur weil ich Ihnen jetzt erklärt habe, wo meine Eltern herkommen? Nö, ich wollte das nur einordnen, ist dann so die Reaktion. Und ich versuche dem nicht immer auf den Grund zu gehen.
Ich habe diese Frage, ob man fragt und ob man nachfragt, jetzt immer mal wieder mit teilweise Kolleginnen, Kollegen oder anderen Menschen diskutiert, die keine migrantischen Wurzeln haben. Und da höre ich, kriege ich dann immer zu, aber es interessiert mich. Also so als, das ist oft gar nicht den Betreffenden bewusst, dass das jetzt irgendwo etwas anderes ist als eine, als ein Ausdruck aufgeschlossener und also in jeder Weise auch vorurteilsfreier Neugier.
Vielleicht ist es tatsächlich die Häufigkeit der Frage, die dazu geführt hat, dass man da emotional reagiert auf diese Frage. Ich merke, ich ertappe mich zum Beispiel selbst, dass ich ganz anders antworte, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, İzmirli, wie die Stadt, oder? Also wenn quasi auch gleich erkannt wird, ah, okay, ich weiß, ich habe schon mal gehört, es gibt in der Türkei eine Stadt, die heißt İzmir und der Name hat ja irgendwas damit zu tun, dann erkenne ich Gefühl, also es ist so ein Gefühl, dann erkenne ich so ein, tatsächlich eine gewisse Neugierde an dem Namen und nicht ein Vorurteil, wo ich mich ja sofort wappne und denke, oh, jetzt kommt gleich schon wieder irgendwie eine Kategorisierung, ich muss mich gleich wieder rechtfertigen für meine Herkunft, für meine Abstammung, meine Daseinsberechtigung. Ich glaube, es ist eine Frage der Fragestellung, also der Art und Weise, wie man danach gefragt wird und in welchem Kontext.
Wie wichtig ist es eigentlich aus deiner Sicht, dass es für jüngere Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Anwaltschaft Vorbilder gibt, so, also von Anwälten mit ähnlichen Background wie du den hast, die dann ja auch all die Funktionen bekleiden, die du ja auch hast als Anwältin im Ehrenamt?
Ich glaube, das ist ein Muss und auch unerlässlich, weil nur dann kann man auch als junger Mensch erkennen, dass da Wege offen sind. Du weißt ja nie, in welchem Stadion oder auch mit welchen Erfahrungen dieser junge Mensch da gerade zu kämpfen hat. Es gibt ja durchaus auch Menschen oder gerade junge Menschen, die da wirklich sich derartig durchs Leben kämpfen müssen und durch Gesellschaftsschichten durchkämpfen müssen und die gar nicht erahnen können, dass es möglich ist, tatsächlich irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Ob es jetzt zum Beispiel ein Richteramt ist oder ob es tatsächlich die Anwaltstätigkeit als solches ist. Das ist für die ja manchmal tatsächlich nicht erreichbar im Kopf. Und ich glaube, wenn man das häufiger sieht, wie normal das eigentlich ist, dann hinterfragt man das auch gar nicht. Also auch nicht die Möglichkeit, dass man es selber bis dorthin schaffen kann. Also ich ertappe mich auch selber immer noch damit, wie verwundert ich bin, wenn ich dann mal bei Gericht bin und dann jemand mit Migrationsgeschichte auf der Richterseite sitzen habe. Da geht mir das Herz auf. Also das habe ich immer noch, obwohl ich schon so lange dabei bin. Und ich denke dann jedes Mal auch endlich. Das ist ein schönes Gefühl. Auch wenn man sich nicht kennt, aber das ist so, gut, er hat es geschafft oder sie hat es geschafft. Das finde ich super. Es gibt es also auch in der Richterschaft leider viel zu wenig. Ich finde, da müsste es auch noch mehr sein. Und wir können halt als Anwältinnen und Anwälte tatsächlich nur bei uns anfangen und dafür sorgen, dass wir in irgendeiner Form sichtbarer werden. Und ich kann auch wirklich jedem nur dazu raten, sich zu überwinden und da auch sich zu engagieren. Und sei es auch nur die bloße Mitgliedschaft in einem Verein, bei der man sich mal blicken lässt. Also ich kann das gar nicht so oft genug wiederholen, wie ich möchte.
Müssten wir nicht eigentlich auch viel mehr Statistik haben? Wäre es nicht eigentlich vernünftig, auch mal festzustellen, also wie viel fangen denn eigentlich zu studieren an und wie viel davon schaffen es am Ende auch wirklich? Ich höre immer so, ja, Geschichten halt, dass beobachtet wird, dass es so viele Abbrecher auch gibt unter den Migranten. Ist das nicht eigentlich auch verrückt, dass man das gar nicht, dass man die Augen davor eigentlich verschließt, als ob es gar nicht wichtig sei?
Ja, es würde, wenn man sich damit mal beschäftigen würde und dazu Statistiken erheben würde, dem Ganzen einen bestimmten Wert zu sprechen. Also man würde zumindest dem Ganzen mal versuchen, auf den Grund gehen zu können. Weil ich glaube schon, wenn wir das mal schwarz auf weiß sehen, könnte man da vielleicht anders ansetzen und gucken oder sogar dem einen oder anderen Kritiker schwarz auf weiß darlegen, guck mal, wir haben schon ein kleines Problem. Wir sind nämlich nicht alle so divers, wie wir immer tun. Das kann man tatsächlich schwarz auf weiß besser darstellen.
Oder aus Sicht von jemandem, der jetzt keine migrantischen Wurzeln hat, es ist nicht damit getan, dass wir uns alle aufgeschlossen, tolerant und vorurteilsfrei fühlen. Das ist ein Stück Selbstverständlichkeit, aber führt halt nicht von alleine dazu, dass also auch dann tatsächlich die Sichtbarkeit zu der wird, die sie eigentlich sein sollte.
Ja, total. Du sagst das gerade so. Es reicht nicht, dass man sich selber tolerant fühlt und dass man selber sich nicht angesprochen fühlt von diesem Problem, weil man das nie als Problem empfunden hat. Aber aus der Sicht derjenigen, die betroffen sind, ist das, glaube ich, schon wichtig, dass sie diese gewisse Solidarität auch spüren. Und das können sie nur, indem wir quasi über diese Themen sprechen und das ständig thematisieren und auch meinetwegen zu einem Problem machen. Selbst jegliche Diskussion über dieses Thema, ob nun positiv oder negativ, führen dazu, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir uns damit auseinandersetzen, ob und wie wir alle vor den gleichen Bedingungen stehen oder nicht stehen.
Ein Anfang ist jedenfalls auch in dieser Podcast-Reihe dann gemacht. Das ist jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer die dritte Folge, die wir zu diesem Thema haben, nach einer Folge zu den afrodeutschen Juristen kürzlich und der Folge mit Felix Hanschmann, die ich bereits angesprochen habe, aus dem letzten Oktober. Dann heute noch einmal eine Perspektive einer Ehrenamtlerin aus den Reihen des Hamburgischen Anwaltvereins und des Deutschen Anwaltsvereins. Ich darf dir ganz, ganz herzlich danken, liebe Schönen, für dieses schöne Gespräch.
Ich habe dir zu danken und nochmal für die Einladung. Vielen Dank.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.